Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Heute Vormittag mit einem Mann, der als Reporter und als Reiseschriftsteller seit fast 30 Jahren die Welt bereist und heute Vormittag bei uns aufgeschlagen ist. Guten Morgen und herzlich willkommen, Andreas Altmann.
Danke für die Einladung zum Gespräch. Guten Morgen.
Dieses ist nicht die erste Sendung, die wir miteinander machen. Mit anderen Worten, wir kennen uns schon ein bisschen und duzen uns deshalb.
Und vertragen uns noch immer. Es gibt ja Leute, man kennt sie dann und dann verträgt man sich nicht mehr mit ihnen. Es gab ja mal einen berühmten Satz von Erich Kästner, ich kannte ihn und mochte ihn trotzdem. Also man lernt ja dann auch Schichten von Menschen ja kennen, die vielleicht einem nicht so gefallen. Es geht ja mit anderen Leuten, mit mir ja genauso. Sie haben ja ein Bild von jemandem und dann ist man nicht dieses Bild und dann
hat
es nicht hin.
Du bist jetzt in Deutschland normalerweise und das seit vielen Jahren lebst du in Paris. Hat sich die Stadt sehr verändert in den letzten 2-3 Jahren?
Du spielst auf die Attentate an.
Ja.
Ja, ich denke innerlich schon. Ich glaube, dass jeder Pariser und jede Pariserin oder jeder Fremde, der in die Stadt kommt, natürlich ein gewisses, also nehmen wir die Metro. Und wenn die Metro leer ist, bist du vollkommen safe. Aber natürlich, wenn jemand gemäß unseren Vorurteilen reinkommt mit einem Rucksack und vielleicht einem langen Bart, dann ist man ein bisschen mulmig. Aber sonst...
Das ist aber bei dir auch so, dass du da anders guckst, als du noch vor Jahren geguckt hättest.
Ja, natürlich, klar. Aber wir wissen heute, dass ja auch weiße Franzosen, kaukasische Franzosen Attentäter sein können und für den IS arbeiten. Also es könnte jemand sein, den man überhaupt nicht verdächtigt.
Wie ist es, als diese schreckliche Geschichte im Bataclan passiert ist, vorher dieses Fußballspiel mit den Explosionen Deutschland gegen Frankreich? Warst du da in Paris,
als es passiert ist? Das war mein letzter Tag einer Lesetour in Deutschland. Aber ich kann ins Hotel zurück und dann CNN schon die ersten Nachrichten.
Und was geht da in einem vor, wenn man das sieht? Das sozusagen. Und Bataclan ist, glaube ich, wenige Meter von deiner Wohnung entfernt.
Also mit dem Fahrrad, ich habe es jetzt nachgemessen, in 60 oder 70 Sekunden brauche ich. Es geht vor wie alles, wenn man etwas liebt. Und ich bin ja närrisch verliebt in Paris. Dann tut es natürlich einem in der Seele weh, dass etwas, was man liebt, so verwundet wird. Und die Leute, die ja so darunter gelitten haben, ich habe dann eine Sendung gesehen im Fernsehen, wie die dann schwer, also unter die Räder kamen, wie die dann wieder ins Leben zurückkehren, auch körperlich, die ja entstellt waren, wie die damit fertig werden.
So wie du das gerade schilderst, an deiner großen Liebe zu diesem Frankreich und vor allem zu diesem Paris, hat sich nichts geändert?
Im Gegenteil, sie ist noch tiefer geworden, weil man ja immer, wenn man etwas liebt und dieser Mensch oder diesem Ding in Anführungszeichen widerfährt etwas, dann wächst die Liebe ja noch ein bisschen.
Was sind die wesentlichen Bestandteile dieser Liebe für dich?
Schönheit. Ein Kritiker nannte mich zu Recht einmal einen widerlichen Ästheten. Er wollte damit sagen, die guten Menschen sprechen ja nur von den inneren Werten. Ich mag es aber gern, wenn auch die äußeren Werte. Und die äußeren Werte von Paris sind herzergreifend. Und warum ist Paris so weltberühmt? Wegen seiner Schönheit. Und die Menschen kommen und sehen Paris und sie werden glücklich, weil es das halt nicht oft gibt auf der Welt. Und solange die Franzosen Paris der Welt geschenkt haben, muss man ihnen vergeben.
Und deshalb bleibst du auch in Paris leben?
Wenn die Franzosen damit einverstanden sind, ja.
Ich habe vorhin gesagt, Andreas, du hast letztlich die halbe oder die ganze Welt schon bereist. Wo warst du zuletzt?
Je mehr man reist, umso mehr weiß man, dass man nichts gesehen hat. Ich habe vielleicht ein bisschen mehr gesehen als andere, die jetzt diesen Beruf nicht haben. Aber es gibt wahnsinnig viele Dinge. Ich müsste Millionen Jahre alt werden, um die Welt zu bereisen. Zuletzt war ich habe mich 30 Jahre davor gedrückt, in Krakau, sprich in Auschwitz, weil ich, natürlich bin ja Deutscher und ich habe keine Schuld, aber ich habe eine Erbverantwortung, dass wir das nicht mehr tun, ja. Und dann dachte ich, jetzt schaue ich mir das an. Und es
war sehr, das für dich?
Ich empfehle jedem, der dorthin geht, gehen Sie im Winter hin. Dann sehen Sie nicht die Leute mit Hotpants und Flipflops, die sich dann vor der Schwarzen Mauer oder sonst wo mit Selfie und grinsend fotografieren lassen. Dafür haben sie es eisig kalt, aber all diese Peinlichkeiten passieren nicht. Unsere Gruppe war sehr cool und es war Naja, was soll man über Auschwitz sagen? Ja,
wenn man diese Baracken sieht, wenn man von den Öfen ist ja nichts mehr da, aber wenn man sieht, wo die Öfen gestanden haben, geht das einem nochmal sehr viel näher, als wenn man irgendwas liest oder irgendwas darüber im Fernsehen sieht?
Jetzt siehst du diese Knochenhaufen, du siehst die Haare, du siehst die Gebisse, du siehst die Schuhe, du siehst die Mauer, diese berühmte schwarze Mauer, wo die Leute per Genickschuss reihenweise ermordet wurden. Du siehst den Galgen, der von den polnischen Behörden dann aufgestellt wurde, um Höss, den ersten Kommandanten, zu erhängen. Du siehst das, ja klar, wenn dich das nicht berührt, dann bist du nicht von dieser Welt. Ja? Am besten ist man hält eigentlich den Mund. Also mir ist es sehr recht, die Gruppe war auch ziemlich leise und schweigsam und da wurde nicht erst oder lustig darauf losgeredet, sondern cool, einfach konzentriert.
Und irgendwann ist Auschwitz vorbei und irgendwann beginnt wieder das eigene Leben. Ist das dann wie, wenn man auf einen Schalter drückt oder wirkt, hat auch Auschwitz in diesem Fall bei dir nachgewirkt?
Ich glaube, all diese Begegnungen, ich habe ja, weil du das angesprochen hast, Weltreisen, Killing Fields von Pol Pot, ne, Kambodscha und so weiter. All diese Ereignisse sollen ja dazu beitragen, dass derjenige Mensch, in dem Fall jetzt zufällig ich, hinterher wieder darauf achtet, dass er menschenfreundlich ist, dass er andere achtet, ob sie jetzt ein Bein, zwei Beine haben, gar kein Bein, grün oder gelb oder rot aussehen. Also es soll zu deiner Freundlichkeit beitragen.
Weil du die Killing Fields in Kambodscha angesprochen hast, also dieser millionenfache Mord in Kambodscha von Pol Pot und seinen Schergen ausgeübt. Es ist Jahre her, dass du dort warst, aber das hat sich bei dir auch ins Gedächtnis eingebrannt?
Ja, natürlich. Ich glaube, wir alle sind ja hoffentlich vom Leid der anderen Menschen anrührbar. Das wäre ja furchtbar, wenn das, deshalb muss ich ja nicht als Gutmensch und alle sind lieb herumrennen. Aber dass Menschen so unter die Räder kommen, das zeigt mir auch natürlich an meiner Gottlosigkeit. Wo soll der sein? Ich erinnere mich an ein Interview mit einem jüdischen Schriftsteller in Australien, der unter anderem Auschwitz überlebt hatten, der sagte, irgendwann hat auch der Dümmste in der Baracke verstanden, dass es keinen Gott gibt. Weil wenn das so wäre, wäre es ja anders. Also wir haben nur uns. Und wie Bert Brecht sagte, stadtbekannter Kollege von mir, das Schicksal des Menschen ist der Mensch.
Gebrauchsanweisung für das Leben. Das ist der Titel des neuen Buchs von Andreas Altmann, unser Gast heute Vormittag in SWR 1. Leute, bist du auf diesen bombastischen Titel eigentlich gekommen? Oder
wer? Ja, der ist schon sehr gedönsig und sehr pathetisch und größenwahnsinnig. Was immer du willst, ist es wahr. Ja, ich habe ja vor 4 Jahren auch einen bescheidenen Titel, Gebrauchsanweisung für die Welt. Ich tue jetzt so, als würde ich mich ein bisschen genieren. Es war ein Superseller. Und das ist ja gut. Und dann haben wir darüber nachgedacht, was machen wir jetzt?
Und so kam Gebrauchsanweisung für das Leben zustande.
So ist es.
Inzwischen bist du ein richtig erfolgreicher Autor. Also das Alt-Oetting-Buch, auf das wir im Laufe der Sendung noch zu sprechen kommen vor ein paar Jahren, hat sich unfassbar gut verkauft. Kannst du dich eigentlich noch an Zeiten zurückerinnern, wo du ein Buch rausgebracht hast und dir nicht sicher warst, ob du mit dem Erlös die Miete in Paris zahlen kannst?
Also, ich hatte es ein bisschen leichter, weil ich ja, bevor ich Buchautor wurde, ja, kann ich schon sagen, ein erfolgreicher Reporter war. Ich habe über 50 Reportagen allein für Geo geschrieben. Für alle großen Zeitschriften, FAZ, Zeit, Stern und so weiter. Und damals hat man ja noch, da gab es ja noch keine Wiedervereinigung, da gab es ja noch kein Internet, da wurde richtig Asche gezahlt für solche Reportagen. Aha. Und deshalb kam ich auch leichter über eine Agentin rein beim Robert Verlag, um das erste Buch anzubieten. Und die sagt, aha, der kann ja das und so. Aber das war ein dünnes Büchlein, das kostete 6 Mark, also 3 Euro. Man braucht schon eine Reihe Bücher under the belly, unter deinem Bauch, damit du dann anfängst, wenn du Glück hast und die Leute dich mögen, dass du davon leben kannst.
Wie viele Bücher und wie viele Jahre hat es bei dir gedauert, bis du dann wirklich auch kommerziell erfolgreich warst?
Könnte ich schwer sagen, aber ich denke mal so, ab dem Buch von 34 Tage, 33 Nächte, zu Fuß und ohne Geld von Paris nach Berlin. Also da ging es schon dann sehr gut nach oben, die Zahlen.
Jetzt also die Gebrauchsanweisung fürs Leben. Was ist da unterm Strich die wichtigste Maxime? Sozusagen erstmal sich selbst zu erkennen und dann den eigenen Weg zu suchen und im Idealfall auch zu finden?
Also so, das Buch kann ja, so ein Thema, mit so einem Thema kann man ja wahnsinnig abstürzen. Ja? Also es ist, Dr. Altmann gibt jetzt Ratschläge zum richtigen Leben. Nein, ich erzähle, das Einzige, was ich einigermaßen kann, was ich als Reporter gelernt habe, Geschichten. Und anhand dieser Geschichten erfährt der Leser, die Leserin, was will mir der Autor sagen? Wenn ich zu jedem sage, du darfst eine Frau nicht an den Hintern grapschen, das nutzt nichts. Du musst ihm Geschichten erzählen. Und in der Geschichte ist eine gewisse Moral drin. Also du musst ihn verführen, den Leser, ohne dass er merkt, jetzt wird er belehrt und so.
Ja.
Und anhand dieser Geschichten nehmen wir Stuttgart. Sie basiert in Stuttgart. Diese kleine Minigeschichte spielt in Stuttgart. Stadtbus, ich sitze im Bus A nach B, banale Fahrt. Mir fällt der Busfahrer auf, der jeden Fahrgast begrüßt, manche mit Namen. Im Bus sehe ich, dass ein paar Migranten stehen, das sieht man in Gesichtern, ihr müden Gesichtern, einen Rucksack und so weiter. Dann steigt irgendwann nochmal eine Gruppe von 5, 6 Leuten ein und darunter ist eine Frau und der Busfahrer begrüßt die auch wieder und fragt die Frau, wo denn ihr Sohn geblieben ist. Und dann sagt sie zu ihm, mein Sohn ist beim Arzt. Und dann geht sie nach hinten, ich bin ihr gefolgt diskret und dann fängt die Frau zu weinen an, ja. Okay, das will ich jetzt wissen, warum die jetzt da weint. Ja? Und dann steigt sie aus, ich folge und dann spreche ich sie an und sage, ich möchte das gern wissen. Und dann sagt sie, wegen des Busfahrers. Sie ist aus Aleppo gekommen, aus der Balkanroute. Und das hat sie so angerührt, diese Wärme von diesem Mann. Und deshalb war sie so mitgenommen und das hat ihr so gut gefallen. Und sie wünscht, dass sich mehr Busfahrermenschen auf dieser Welt gäbe. Dann wäre es schöner und einfacher.
Andreas Altmann, unser Gast heute Vormittag in SWR 1, Leute, Reporter, Reiseschriftsteller, inzwischen auch kommerziell gesehen, unfassbar erfolgreich. Ansonsten ein Mann mit genauso unfassbar vielen Berufen. Womit fangen wir an? Mit dem Schauspieler? Du bist gelernter Schauspieler?
Also mein Vater nannte mich den Versager, hat mich vorgestellt. Und wenn er ganz schlecht genannt war, dann war ich der Totalversager. Da war ich dann schon auf dem Bau, dann war ich schon Spüler, dann war ich schon Taxifahrer und so weiter. Und dann dachte ich, mein Narzissmus zu befriedigen, ich werde so Schauspieler, ich werde die Rampensau. Und dann war ich bei Bhagwan und dachte, der löst mich, der macht mich frei, der lässt die Sau raus in mir. Ich habe gemerkt, nein, ich kam zurück, aber ich hatte den Mut aufzuhören. Und dann habe ich wieder Stütze bekommen. Und dann hatte ich wieder nichts. Und dann bin ich wieder heimlich Taxi gefahren, schwarz, und ich, ohne zu melden, dass ich nebenbei Arbeitslosengeld kriege. Und dann knapp 40 war ich bereits. Und dann habe ich war ich in China. Ich bin immer schon gern gereist. Ich habe sehr einfach gelebt. Und dann habe ich ein Stück über China geschrieben, über das Eisenbahnfahren. Hab das dann an Geo. Geo war damals das Reportagemagazin. Und die haben das genommen. Und dann war ich von 0 auf 100, war ich Reporter.
Hast du dich dann in dieser Zeit auch als Versager gefühlt?
Ich war schon als Kind in Therapie. Und ich bin, wie ich dann weggelaufen bin von meinem Vater als Minderjähriger, nach einer körperlichen Auseinandersetzung, war ich ja über 20 Jahre in Therapie. Ich hatte schwerste psychosomatische, also psycho- und körperliche Schäden an mir. Und durch diese Therapie, die haben mir schon geholfen.
Ja.
Aber sie haben mich nicht befreit. Ich wollte ja mein Ego befriedigen. Ich wollte ja meinem Vater, auch nachdem er gestorben war, immer noch beweisen, ich bin was, ich kann etwas. Und natürlich habe ich mich als Versager gefühlt, weil bis zum 40. habe ich ja alles, was ich angefasst habe, versagt.
Welche körperlichen Folgen hatte das?
Also ich musste mich immer wieder auf den Boden legen und nach Luft ringen. Ich war vollkommen gesund.
Ah.
Wie das dann weg war, ich habe mich aufgegessen, ich habe mir die Haare ausgerissen, ich habe meine Fingernägel, ich habe dann die Zehennägel gefressen. Ich hatte sexuelle Schwierigkeiten. Alles, was Stimme, auch bei den Schauspielern, konnte ich nicht, weil ich... Plötzlich war die Stimme weg. Also alles, was ich ausdrücken sollte, hergeben,
war kaputt. Waren das dann auch Phasen, in denen du regelmäßig allein warst? Oder ist das auch passiert in Phasen, wo du in Beziehungen warst?
Du meinst Phasen allein, wo ich keine Beziehung hatte?
Ja.
Ich hatte immer Beziehungen, aber man würde heute sagen, dass ich beziehungsunfähig bin. Ich war immer freundlich, ich habe keine Frauen zerstückelt. Aber diese große eine Liebe, das ist die Frau und das ist das Leben mit ihr, das wird wohl nicht stattfinden in meinem Leben.
Ist das deine Lebenstragik, dass es irgendwie ein wie auch immer gearteter heimlicher Traum, ein heimlicher Wunsch war, der sich nie hat realisieren lassen?
Überhaupt nicht.
Nicht?
Weil die deutsche Frau oder welche Frau auch immer dieser Welt wunderbar ohne mich auskommt. Ich die Schönheit der Frauen liebe, versuche zu jeder Frau freundlich und zuvorkommend zu sein. Aber die normale, klassische, germanische Ein-Ehe ist mir nicht gegeben.
Hast du das mal probiert?
Ja, schon früher, hatte ich schon vielleicht gedacht, aber ich habe nie zusammengelebt mit jemandem, das war nicht möglich und ich bin sicher auch der meistverlassenste Mann, weil ich jede Frau enttäuscht habe und eben diese Prämissen, diese Vorgaben wie Zusammenleben, ein Haus und ein Kind und so.
Mit wie vielen Bällen hast du eigentlich gleichzeitig jongliert, wenn ich so direkt fragen darf?
Wie meinst du das?
Frauentechnisch?
Nein, da bist du zu jung für solche Fragen. Das geht nicht. Aber ich war immer freundlich. Ich habe immer versucht, also niemanden auszubeuten. Okay. Es hat auch keine Frau für mich gearbeitet, gar nicht. Aber es war die große Liebe, das ist mir nicht gegönnt. Die große Liebe ist die deutsche Sprache, in die bin ich närrisch verliebt.
Wir wollten über Altötting reden. Fangen wir mit dem einfacheren Teil an und vielleicht auch mit dem erfreulichsten. Das Buch hat sich wie oft verkauft?
Also, soweit ich weiß, weit über 100.000 Mal. Aber du merkst schon, du hast Altötting erwähnt, und wenn der Zuschauer jetzt genau auf mein Gesicht schaut, bei jedem Mal altere ich um ein Jahr, glaube ich, wenn ich den Namen höre. Also es kann sein, dass ich 100 bin, wenn es dann zu Ende ist, die Sendung.
Also okay, du, statt Altötting ist dir AÖ, das Autokennzeichen, lieber.
Extrem ist noch, wenn wir einfach den Unort würden, aber dann würde es keiner wissen.
Gut, also jedenfalls weit über 100.000 verkaufte Exemplare bedeutet große Anerkennung erstens und zweitens richtig viel Geld.
Naja, ich muss dazu sagen, die Leute denken immer, ich habe vorher im Stimmenkämmerlein und habe der arme Poet. Nein, ich habe ja vorher schon Bestseller geschrieben, aber nicht solche Hämmer.
War das so im Rückblick auch super gut fürs eigene Ego oder war dir das wurscht?
Also die Leute sagen immer, okay, dann waren sie also jetzt befreit, nachdem sie das Buch geschrieben haben. Überhaupt nicht. Ich war befreit von meinem Elend als Versager, nachdem die erste Mal richtig Knete auf mein Konto von Gehe und Stern überwiesen. Ich sage nur eine Zahl. Ich habe damals für eine Reportage in England, und das war vor 30 Jahren, 12.000 Mark bekommen. Das wären heute 20.000 Euro. Heute gingen die Leute pro Zeile bezahlt, nichts dagegen. Also da, wo dann nicht anerkannt wurde und die Leute sagten, irgendwie habe ich den richtigen Ton getroffen damals als Reporter, dann war das weg, das Versager-Ding. Da habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich was den Leuten gefällt und wofür sie Knete herausrücken.
Ja, und das hat ja dann auch in Folge funktioniert. Viele Bücher und dann kulminierend, 20 jetzt schon, ja. Mhm. Ja, kulminierend in dem und mit dem Altötting-Buch eine wütende Abrechnung mit einem herrischen, brutalen, gefühllosen Vater. Abrechnung in milderer Form auch mit einer schwachen Mutter, Abrechnung auch mit der katholischen Kirche. Das klingt in der Summe nach Katharsis.
Ich habe 30 Jahre mit dem Gedanken gespielt, das Buch zu schreiben. Aber ich habe mich nicht getraut. Nicht, weil ich die Namen nenne. Es waren ja Klarnamen, stehen da drin. Der Verleger wollte einen Roman, weil das deutsche Volk will gerne Roman. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Nein, ich musste den Rotz finden mit dem Ton. Kein Mensch will eine Elends-Jeremiade über 250 Seiten lesen. Es musste Rotz, dass das Kind, da schreibt ein Kind, also ich musste mich ja zurückversetzen. Und es ging ja nur, weil ich als Elfjähriger schon Tagebuch geführt habe, wie ein Kind nicht an diesem Kampf mit dem Vater, der SS-Mann war, an den Übergriffen, körperlichen und etc., der Pfaffen, an den Übergriffen der Lehrer, das waren ja alles frustrierte Deutsche nach dem Krieg, das waren ja alles Lose, die haben ja alle verloren. Also kam die Wut noch dazu auf uns Kinder und so, dass er daran nicht zerbricht. Und irgendwann habe ich meditiert, da fiel mir der Titel ein, dann habe ich den Verleger angerufen und dann gesagt, jetzt geht's. Und dann habe ich angefangen zu schreiben.
Wie lange hast du gebraucht?
Ich musste recherchieren, das ist das Schöne an Deutschland. Ich war dann an ganzen Orten, da habe ich meine Zeugnisse noch bekommen, auch die medizinischen, damit ich das alles dann nachbeweisen kann, ja, was da drin steht. Sagen wir mal so 8-9 Monate. Ja.
Ich hätte jetzt gedacht, nachdem ich's oder als ich es gelesen habe, du schreibst das mit Wut und im Wahn in einer Rekordzeit runter, Tag und Nacht.
Ich bin Profi, das heißt, seit im Französischen gibt es ein Sprichwort, die Wut muss man kalt essen. Nein, das wollte ich richtig. Ich wollte es ja auch stilistisch machen. Schön. Runterschreiben geht gar nichts. Nur Genies, stadtbekannter Kollege Goethe, die können es vielleicht. Unser Eins muss an die Baustelle in der Früh, an die Werkbank, an den Schreibtisch und dann mal Lochen anfangen.
Hast du das Buch zu Hause in Paris geschrieben?
Ja, aber ich bin ja auch, mir ist dann langweilig, ich habe 2 Wochen nach Paris und dann fahre ich irgendwo hin, eine Woche, wie zum Beispiel in Krakau, und dann schreibe ich tagsüber bis zum Mittag, Nachmittag und dann gehe ich flanieren.
Also, das Altötting-Buch vor ein paar Jahren, eine Riesenresonanz, auch eine riesengroße Medienresonanz, viel Zustimmung, aber ich vermute auch wüste Ablehnung und heftigste Kritik.
Dass ich in Gülle ertränkt würde, und dann gibt es ja diese katholischen rechtsextremen Webseiten und so weiter, wir beobachten dich und so weiter. Und dann war es sehr schön, weil die Säle im Altötting wurden nicht hergegeben, also es war dann eine Absprache vom Bürgermeister. Und da gab es außerhalb von Altötting, hat dann jemand gesagt, das machen wir. Das war dann so ein Kilometer außerhalb von Ringen. Und dann kam ich mit zwei Leibwächtern. Wir mussten zwei Leibwächtern, das war wahnsinnig gut. Es waren 6 Fernsehanstalten da. Und dann zog ich da rein mit so richtigen Klischee-Leibwächtern. Groß, Sonnenbrille, schwarzer Anzug, weißes Hemd und so. Und so eine Bombenlesung. Die Leute haben die verrückt gekauft. Und viele haben mir geschrieben vorher, wenn irgendwas ist, wir helfen dir. Du hast das Buch geschrieben, Alter, das stimmt, jede Zeile stimmt, was du da sagst.
Das war ja auch eine Rückkehr nach vielen Jahren und Jahrzehnten. Hast du da im Publikum auch Leute wiedererkannt?
Ja, im Publikum schaue ich nicht so, aber nachher beim Signieren und so. Also die haben mir dann, es sind ja ein paar Jahre vergangen, sie mussten mir dann sagen, ich bin die Edith oder ich bin die Helga oder ich bin der Dieter und so weiter. Ich muss dazu sagen, dass ich ja beim Recherchieren, ich war ja schon vorher, also ich musste dann nach Dörtingen zum Recherchieren zur Schule hin und so weiter. Und da haben mir Leute, Klassenkameraden und gesagt, dass sie missbraucht wurden, aber sie haben mir verboten, darüber zu sprechen. Ja, das darf man ja nicht.
Wer hat die missbraucht?
Ja, Pfarrer halt, ja. Also, wo? In Altötting, ja, ja.
Wo in Altötting?
Naja, wo? Auf dem Klo vielleicht oder irgendwo halt, ja.
In der Schule?
Ja,
wahrscheinlich. In eigentlich geschützten Räumen?
Ja, oder der Junge kam zum Pfarrer unter dem Vorwand, dass er, was weiß ich, hier Gebeichtstunde Vorbereitung, Kommunionvorbereitung, irgendein Blödsinn halt, ja.
Ja.
Und,
naja, ist dir das auch passiert?
Nein, das ist mir nicht passiert. Ich hätte mir das erfinden können. Nein, das ist mir nicht passiert, aber ich bin körperlich schwerst gezüchtigt worden.
Von wem?
Vom Pfarrer auch. Na, von vielen, aber ich möchte ein Beispiel vor. Wir waren 9 Jahre, der Pfarrer verteilt im Religionsunterricht kleine Bildchen. Auf diesem Bildchen sah man vorne eine hübsche Frau. Ne? Und dann sagt er, er wollte zeigen, wie die Frau wirklich ist. Also Eva, die Sünderin, ja? Die Urfrau und die Frauen überhaupt. Und da musste man umdrehen und hinten war so ein, wie so beim Adventskernsichen, ein Türchen. Da macht man auf und da hinten sah man die Schlangen und die Kröten. Und das war die Frau. Das ist das Böse. Sie ist vorne hübsch, aber hinten herum. Das wäre heute, hätte der am nächsten Tag, würde der in der Bildzeitung stehen und er würde gefeuert werden. Damals nicht, das war völlig normal. Auch die Züchtigung, das war normal. Ein Gegner, wenn du dich beschwert hast, wurdest du noch vom Vater eine Maulschelle, weil du gegen den Pfarrer wahrscheinlich irgendwie böse warst.
Bedeutet so. Aber dann auch, also wir reden da eigentlich noch von den 50er Jahren, noch gar nicht den 60er Jahren, diese Pfarrer wurden für ihre Misshandlungen und für all das, was sie diesen Kindern angetan haben, nie zur Rechenschaft gezogen?
Was jetzt dann ausbrach, vor ein paar Jahren, dieser Riesenskandal, wo Hunderttausende von Kindern missbraucht wurden, hat mich und meine Kameraden überhaupt nicht überrascht. Wir hatten nur keine, wir hätten auf uns gehört. Es war vollkommen klar. Nur ist das ja juristisch längst, entweder waren sie schon tot oder jetzt hat ja die Regierung, soll ja geändert werden, dass es nicht verjährt und so weiter. Auch die Leute, die ja noch gelebt haben, die konnte ich ja juristisch nicht mehr fassen, weil das natürlich verjährt war.
Es gibt diesen Satz von Karl Lagerfeld, 6 ab 50 ist unappetitlich. Hat dich aber nicht daran gehindert, ein Buch über Frauen, ein Buch auch über deine Frauen vor ein paar Jahren zu schreiben.
Ja, du hast recht. Das Buch heißt Frauen.Geschichten. Herr Bohlen hätte ein Buch sicher geschrieben mit Frauengeschichten. Ich habe das Buch mit Frauen.Geschichten. geschrieben.
Was ist der Unterschied?
Der Unterschied ist, dass es hier nicht um Bettgeschichten geht, sondern da ich ja auf 4 Kontinenten gelebt habe, auf 5 Kontinenten gearbeitet habe, bisweilen doch durchaus dem schöneren Geschlecht begegnet bin und von diesen Frauen zum Teil unglaubliche Geschichten mit ihnen oder sie mir erzählt haben. Und dieses Buch ist erstens meine Bewunderung für Frauen und zweitens Geschichten. Was will der Mensch hören? Er will Stories hören. Und von diesen Geschichten habe ich ja auch gelernt. Jede Frau hat mir etwas beigebracht. Auch mein Nichtkönnen, mein Versagen als Mann. Jetzt meine ich jetzt nicht sexuell, sondern einfach, ich war nicht liebesfähig genug oder was auch immer. Oder ich habe sie enttäuscht, aus welchem Grund auch immer. Also es geht also nicht hier, ein Männchen führt sich hier auf und führt Frauen vor, sondern Geschichte. Und viele Frauen haben Gott sei Dank das Buch so verstanden, wie der Autor es verstanden haben wollte.
Wie viel von dem, was du geschrieben hast, hast du verfremdet, um sozusagen auch die Frauen in ihrer Anonymität zu lassen?
Natürlich, das ist ja selbstverständlich. Ich habe die Namen natürlich geändert, im Zweifelsfall sogar die Stadt. Es geht ja um den inneren Kern. Wo das war, spielt überhaupt keine Rolle. Es geht um die Story. Zwei Frauen haben sich erkannt, die haben mir geschrieben.
Was haben die zwei Frauen dir geschrieben?
Das ist interessant. Die haben sich beide beschwert und man möchte ja immer schöner und grandioser dargestellt werden, als man ist. Und die eine ist so witzig, das habe ich nie verstanden, weil sie wahnsinnig gut wegkam. Also irgendwie hat sie sich gedacht, ich sage es ja, weil kein Mensch weiß, wer es ist, dass ihr Mann drauf käme. Völlig undenkbar. Ich habe ihr geantwortet, nur wir zwei wissen es. Wenn du es willst, dass mehr Leute wissen, musst du reden. Ich werde nie sagen, wer diese Frau war.
Also die hatte viele Jahre danach Angst, dass es rauskommt.
Ja, ja, die war immer noch mit dem Mann, dem ist sie heute noch verheiratet und so. Was völlig irrsinnig ist natürlich, ja. Weil sie da, es ist keiner, die Stadt wurde nicht erwähnt, ihr Name wurde völlig verändert.
Also, und die andere Frau, die geschrieben hat?
Ich habe mich da ein bisschen lustig gemacht, weil sie sich von ihrer Mutter hat leiten lassen. Sie war eine 30-jährige, bildhübsche, sehr kluge Frau, eigenständiger Beruf. Aber ihre Mutti hat mitbestimmt, wen sie als Mann haben soll. Und da habe ich geschrieben, mit 30 sollte man doch selber entscheiden, mit wem man zusammen sein
möchte. Und das hat sie so getroffen, dass sie geschrieben
hat? Ja, sie wollte natürlich als Heldin darstellen, aber ist okay. Aber natürlich auch nur sie weiß, dass sie das ist. Ja.
Ansonsten hast du trotzdem als Reaktion auch bekommen, dass du ein unfassbar eitler Narzisst bist, der sozusagen auf dieser Frauenschiene reitet und da seine schönen Geschichten anekdotisch verbreitet.
Ich glaube sicher, dass ein Mensch mit meiner Jugend, meiner Kindheit Narzisst wird, weil er ja, also es gibt ja viele Ausdrücke von Narzissmus. Es gibt den Narzisst, der 5 Stunden vorm Spiegel steht, das tue ich nicht. Das heißt, ein Mensch, der das Urvertrauen nicht bekam. Meine Mutter hat versucht, bei der Geburt mich zu ersticken, weil ich einen Sohn war und sie hätte gerne ein Mädchen gehabt. Dass dieser Mensch hat dich versucht, irgendwann diese Liebe von Menschen zu bekommen. Jeder Mensch, jede, sogar Pflanzen, weiß man, brauchen ja ein bisschen Liebe. Ja? Also hole ich sie mir jetzt über den Erfolg. Was mich beruhigt, sind die Frauen, die mir schrieben und sagen, es ist nicht eitel, weil ich auch meine Niederlagen, meine Schäbigkeit, meine Mittelmäßigkeit auch zeige. Und das ist vielleicht manchen Menschen zu nah und die wollen das nicht wissen. Und dann kommt die Moralkeule etc.
Unser Gast heute Vormittag in SWR 1, Leute, ist Andreas Altmann, aktuell unterwegs mit seinem neuen und letzten Buch Gebrauchsanweisung für das Leben. Wir wollten noch ein bisschen was über Grenzerfahrungen von dir hören. Also du warst bei Bhagwan in Indien, du warst, ich glaube, auch in einem Zen-Kloster.
In Japan,
in Kyoto. Japan. Ja. Wie lange warst du dort?
8 Monate.
8 Monate?
8 Stunden pro Tag meditieren.
8 Stunden?
Aber natürlich mit Pausen, klar. Mhm.
Wie verändert bist du nach diesen 8 Monaten aus diesem Kloster rausgekommen?
Den Widerstand gegen Autorität, die Wut auf Angemaßte, die habe ich von meinem Vater gelernt. Also das ist der sekundäre Krankheitsgewinn, den ich durch meinen Vater... Aber die Disziplin, sein Leben versuchen, Disziplin, das ist ja in Deutschland ein anrüchiges Wort, also ich meine die Selbstdisziplin, die selber auferlegt ist, nicht die mir jemand anschafft, die habe ich dort gelernt. Das heißt, dann, ich kann mich auf mich verlassen, weil ich Kraft habe und weiß, dass es... Es gab jeden Samstagabend, durfte man da mit dem Roshi, dem Leiter, kurz reden, sonst war Silenzium, totales, den ganzen Tag Silenzium. Ja. Und das werde ich nie vergessen, wie ich dann anfange zu jammern natürlich, weil mir alles weh tat, der Hintern tat mir weh, der Rücken tat mir weh, die Knochen und ich bin allein und ich habe nie und so weiter. Und dann schaut er immer auf die Uhr und sagt, oh, sorry, ich habe gar keine Zeit für Mitleid. Ja? Und das, das ist grandios, weil im Zen gibt es kein Mitleid, es gibt einen dritten Hintern, mach was. Geh da durch oder verlass das Kloster, aber sei, und es hat mich wahnsinnig gestärkt, innerlich, dass ich auf mich verlassen kann und oben dann gefällt beim Zen-Buddhismus natürlich auch das Mitgefühl für andere Menschen natürlich.
Bedeutet auch, Härte aushalten zu können? Ich frage deshalb, weil dieses Buch 34 Tage, 33 Nächte, die Wanderung von Paris nach Berlin.
Zu Fuß und ohne Geld?
Zu Fuß und ohne Geld bedeutet ja auch, dass man sozusagen auch Phasen von Erniedrigung erlebt. Also jemanden anhauen zu müssen, dass er einem was zu essen gibt beispielsweise.
Ja, das muss man lernen. Du musst die innere Scheu lernen. Das ist richtig. Das war ja auch 2003, das war dieser Jahrhundertsommer. Es ging mir dreckig. Ich habe ja auch schon mehrere Malaria. Ich habe 2x Denguefieber, ich war im Gefängnis. Also nur in Afrika, um Geld von mir rauszuholen und so weiter. Ja, du musst das schon, auch du sagst es richtig, du wirst erniedrigt. Aber es hat den Vorteil, weil ich denke, wie verhalte ich mich? Ich lerne etwas über mich, ich lerne über den anderen, ich lerne was über die Welt und ich lerne etwas über mich.
Was hast du für dich und über dich gelernt in diesem afrikanischen Knast?
Dass Korruption dann entsteht, wir haben ja auch Korruption in Deutschland, aber nicht in dem Maße, wenn das System nicht stimmt. Ich wäre genauso korrupt, wenn ich 50, umgerechnet 50 Euro bekomme und dafür soll ich meine fünfköpfige Familie ernähren, dann mache ich auch Schwarzgeld, in Anführungszeichen. Also ich bin nicht besser, nur das System ist besser, in dem wir leben. Und damit ist es. Und da ich ja mich ein bisschen auskenne, weiß ich ja, wie ich damit umgehe. Okay, dann wird dann verhandelt, er macht einen Riesenpreis, ich fange von unten an und irgendwann einigt man sich drauf und dann bin ich wieder ein freier Mann.
Hast du in Afrika in diesem Knast auch gelernt, die Angst auszuhalten?
Ja, also ich will nicht übertreiben. Ich könnte jetzt das dramatisieren. Ich wusste von vornherein, was angesagt war. Ich wusste, dass ich jetzt nicht gefoltert werde. Außerdem bin ich ein weißer Mensch, in Anführungszeichen. Und da hast du einen gewissen Bonus, weil sie wissen, dann kommt der Botschafter und dann wird nachgeschaut, was da los ist. Wäre ich ein armer, schwarzer Mann dort gewesen, dann wäre es mir sicher anders ergangen.
Dein nächstes Projekt ist welches?
Eigentlich mache ich so wie mein stadtbekannter Kollege Goethe, der vom Glauben abfiel und zum Aberglauben überlief. Und der sagte, man sollte nicht davon reden. Aber ich habe es jetzt schon bei Lanz gesagt, ich werde ein Buch über Mexiko und Mittelamerika schreiben. Also jetzt hinfahren und dort dann schreiben, veröffentlichen.
Danke, dass du da warst.
Danke für die Einladung.
Eins gehört.